In den letzten Jahrzehnten wurde auf vielen Höfen die Anzahl der Arbeitskräfte reduziert. Und während landwirtschaftliche Betriebe traditionell sehr häufig innerhalb der Familie an eine Tochter oder einen Sohn übergeben. Im heutigen Agrarseits Wissen Kompakt Podcast der Habele Pharaon bei Kumpenstein schauen wir uns ein interessantes Beispiel an, wie sich eine Familie ein anderes Konzept überlegt hat. Seien Sie gespannt. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind, wenn wir über innovative Lösungen in der Land- und Lebensmittelwirtschaft sprechen. Mein Name ist Andreas Steinwieder und ich freue mich, dass ich heute am Biobauernhof Ertl und Jester zu Gast sein darf und mit Dr. Paul Ertl über das Thema die andere Hofübergabe sprechen kann. Lieber Paul, vielen Dank, dass du uns in eure Betriebsentwicklungsreise heute mitnimmst und über eure Ideen, Erfahrungen und auch über die Herausforderungen beim Umstellungsprozess sprichst. Dankeschön, Paul.
Ja, bitte gerne. Herzliches Guten Gott auch von meiner Seite. Wo der Andreas uns angefragt hat, ob er mal vorbeikommen darf, habe ich gesagt, sehr gerne, weil einfach, ich denke, heutzutage braucht es auch neue Konzepte und da teilen wir sehr gern unsere Erfahrungen.
Super, Paul.
Die wir gemacht haben.
Ich würde vorschlagen, wir schauen vielleicht ein bisschen einmal zurück, damit die Zuhörenden ein Bild bekommen, wie euer Betrieb sich dargestellt hat, also auf die Geschichte eures Betriebes ein bisschen. Mhm. Und dann gehen wir auf diesen neuen Ansatz über.
Von wegen zurückgehen, also ich würde sagen, wir fangen an, wo meine Eltern übernommen haben, weil viel weiter weiß ich jetzt auch nicht so genau Bescheid. Also wir waren damals ein klassischer Milchviehbetrieb mit ungefähr um die 30 Milchkühe. Haben wir eine kleine Forstwirtschaft dabei, 25 Hektar. Und ja, wo die Eltern übernommen haben, haben sie dann auch sehr schnell, also der Vater war sehr begeistert in der Rinderzucht und sie haben dann auch sehr schnell auf biologische Landwirtschaft umgestellt. Und für die Eltern war dann die klassische Rinderzucht, die haben dann relativ schnell gemerkt, das passt ihnen nicht so und haben damals dann schon, also so damals reden wir von Nachdenken, also ich kann Blödsinn sagen, 75, 76 Oma, anfangen auf Lebensleistung zu züchten bei unseren Milchkühen.
Das heißt, ihr habt ja eine Schwarzbundenherde, genau. Aber komplett andere Tiere, wie man sie sonst bei uns in Österreich oder auch in Europa und Nordamerika kennt. Vielleicht genau. Beschreibst du ein bisschen.
Genau, ja. Also unsere Holsteintiere werden eben seit ja, jetzt 40 Jahren ungefähr auf Lebensleistung gezüchtet. Das heißt, das ist wirklich unser Selektionsmerkmal, ist die Lebensleistung einer Kuh. Und das ist wirklich das Hauptselektionsmerkmal. Und die Kühe haben dadurch natürlich keine so hohe Spitzenleistungen. Also wir sind beim Stalldurchschnitt jetzt weit unter dem Durchschnitt der normalen Holstein.
Wir füttern ja kein Kraftfutter.
Wir füttern seit über 20 Jahren jetzt überhaupt kein Kraftfutter mehr. Das war eigentlich auch so ein bisschen, das hat sich so ergeben eigentlich. Also dadurch, dass wir direkt neben der Stadt Spital sind, haben wir auch mit ein bisschen Direktvermarktung von Getreide angefangen und dann war so die Direktvermarktung, hat ein bisschen besser funktioniert und irgendwann war für die Kühe dann kein Getreide mehr da. Ja. Und dann war so die Entscheidung eben, wir kaufen nichts, oder zukaufen wollen sie nicht und dann hat es geheißen, okay, die Kühe kriegen nichts mehr.
Okay. Und also wir sind bei den Kühen, ihr habt 30 Kühe damals gehabt.
Ja.
Grünlandbetrieb, klassischer Grünlandbetrieb mit ein bisschen Mais-Silage auch, oder?
Genau, und aber wir sind so ein bisschen schon in Gunstlage. Wir haben auch
Ackerbau. Wir sind in
Spital an der Rau, ja, genau. Direkt am Stadtrand. Also wir sind definitiv Gunstlage. Unsere Flächen sind großteils auch ackerfähig. Wir haben ungefähr momentan bewirtschaften wir um die 60 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche. Wobei davon jetzt 15 Hektar Naturschutzflächen sind und der Rest teilt sich ungefähr Hälfte auf Grünland, was hauptsächlich Dauerweiden sind und Ackerland auf.
Du hast dann, gehen wir ein bisschen auf deine Ausbildung vielleicht ein.
Genau, also bei mir war dann so, ich habe in der Schule mir relativ leicht getan und dann war halt, nachdem ich so gleich bei der Stadt Spital bin, habe ich gesagt, mach, ich gehe weiterhin in der Schule, also ich habe keine landwirtschaftliche Grundausbildung praktisch absolviert, sondern im Spital ganz normal das Gymnasium zur Matura. Und dann war so die Entscheidung eigentlich so, prinzipiell war schon vorgesehen, dass ich dafür daheim bleibe, aber eine Ausbildung in Richtung Landwirtschaft gehört sich schon. Und ich habe das Glück gehabt, dass meine Eltern auf der BOKU Leute gekannt haben, so Professoren, und dann habe ich gesagt, man, schau dir das einmal an. Und das hat mir dann eigentlich gut gefallen, und dann war die Entscheidung, ja, ich gehe nach Wien Landwirtschaft studieren.
Da habe ich dich auch kennengelernt und haben wir einiges an Projekten gemeinsam gemacht, und der Paul ist ja auch Doktor, vielleicht.
Ja, also ich habe da die Agrarwissenschaften und dann Spezialisierung auf Nutztierwissenschaften, und dann hat sich zufällig ergeben, dass einer meiner Diplomarbeitsbetreuer hat da gesagt, jetzt hätten wir ein Projekt, was da in Richtung von deiner Diplomarbeit geht, möchtest du da nicht noch 3 Jahre anhängen und eine Doktorarbeit machen? Da war es für mich, war es wirklich eine schwierige Entscheidung, weil mit den Eltern war ausgeredet, okay, nach dem Studium praktisch ist die fixe Entscheidung, willst du daheim übernehmen oder nicht? Und das war ja dann auch parallel dazu, um jetzt vielleicht dazu, wie das mit der Hofübergabe.
Vielleicht die Familie müssen
genau,
wir überhaupt noch
genau, vorstellen. Genau, die Familie haben wir noch gar nicht. Also ich bin das Jüngste von 5 Kindern. Und von meinen 4 Geschwistern, also bei 3, war eigentlich ziemlich klar, okay, sie haben mit der Landwirtschaft jetzt nicht so viel am Hut. Das kann man immer alle gern haben. Wir helfen auch immer alle zusammen und so. Aber man hat dann relativ schnell gemerkt, okay, Interesse an der Landwirtschaft haben eben die Karin, die zweitälteste Schwester und ich. Die Karin war dann aber auch weg vom Hof und hat auswärts in St. Veit in der Solarbranche gearbeitet. Und ich war auch immer wieder gern heimgekommen, jetzt, wenn es zum Silieren war oder zum Almtreiben. Also war nie jetzt so ganz weg. Und mit ihrem Mann haben sie dann eigentlich immer so ein bisschen geschaut, so der Traum, so eine kleine Landwirtschaft irgendwo wär schon nett. So. Aber ich glaube, dass jeder, der sich ein bisschen auskennt in der Landwirtschaft, der weiß, wenn man nicht von irgendwo her ein Geld kriegt, dass man sagt, jetzt einfach so als normaler Arbeiter sich einen Hof zu kaufen, also das ist wirklich schwierig, weil die Höfe, die man zu kaufen kriegt, ist das schon einmal ein Haufen Geld, und dann hast du nochmal wahrscheinlich gleich viel Geld einstecken. Also sie haben sich wohl umgeschaut, und dann war so, okay, das ist einfach
nicht möglich.
Sehr unrealistisch, ja, sagen wir so. Und dann eben, das hat sich so sehr parallel und ein bisschen so entwickelt, dass ich halt in Wien, habe ich dann auch da manchmal gemerkt, wenn ich dann am Abend angerufen habe, so um 8:30 und dann mit dem Vater ein bisschen erzählt habe, und dann sagt er irgendwann, ich muss jetzt noch den Stall fertig machen, und dann habe ich schon gedacht, Teufel, um 8:30 am Abend noch nicht fertig, und ja, es liegt vielleicht auch daran, das gehört vielleicht zu dem Ganzen auch ein bisschen dazu, wie wir so ticken am Hof. Die Eltern sind früh eigene Wege gegangen mit der Umstellung auf Bio, mit eigener Linie bei der Zucht. Und da ist jetzt auch so, dass man sagt, wir wollen viel selber machen. Weil andere sagen, okay, die Väterarbeit, das soll alles der Maschinenring machen. Aber nachdem uns einfach der bewusste Umgang mit dem Boden und so auch wichtig ist, wollen wir halt keinen Maschinisten am Feld haben, sondern am Bauer. Und es geht halt am besten, wenn man selber macht, dass es dann halt genauso ist, wie man sich das vorstellt, dass es passt. Und eben, wenn man sagt, man will alles selber machen, ja, dann muss man halt wirklich auch alles selber machen. Und dann ist halt immer, läuft man der Arbeit, so wie die meisten Bauern, immer ein bisschen hinten nach. Und die Eltern haben es dann eben richtig gemerkt, wo wir dann 4 Kinder waren. Wir 4 Kinder waren dann alle weg. Meine Großeltern sind dann auch nicht mehr da gewesen.
Beim Helfen sozusagen.
Genau. Ja, so klassisch haben sie halt immer viel mitgeholfen, und die Kinder dann auch. Und ich war wohl, als Student hat man ja recht viel Ferien, da wollte ich in die Ferien immer so ein bisschen aufholen von gewissen Arbeiten, die halt liegen geblieben sind. Aber ja, man hat halt schon gemerkt, so wie man aufgestellt sein, eben mit den Milchkühen, mit der Direktvermarktung von Getreide. Und wenn man halt sagt, man will schon den eigenen Gemüsegarten haben, die eigenen Erdäpfel, die eigenen Hähnen. Es sind alles für sich, sind so alles Kleinigkeiten, wo du sagst, das macht eh nicht so viel Arbeit. Aber in Summe läppert sich dann halt wieder zusammen, und dann kommt schon ein Arbeitspensum raus, wo man so klassisch für die 2 Leute wird es dann schon füllen. Und die Eltern haben dann eh noch, wo sie gemerkt haben, dass wir Kinder so nach 3 weggehen, haben sie dann eine Stall umgebaut. Also jetzt auch schon wieder fast 20 Jahre her, aber
Laufstall.
Ja, es war der Furschenlaufstall. Also wir haben schon, hat schon mein Großvater Laufstall gebaut, und sie haben dann aber in den Laufstall umgebaut und eigentlich jetzt gar nicht groß erweitert, sondern einfach gesagt, ein bisschen arbeitsextensiv, ein bisschen praktischer richten. Und jetzt ist eben im Stall, haben wir jetzt 40 Milchkühe Platz, und ja, das ist jetzt auch, wo wir jetzt sind, die 40 Milchkühe.
Du hast dann ein Studium fertig gemacht,
ja, mit dem
Doktorat, und dann ist diese Betriebsentscheidung gekommen, oder wie ist das dann entstanden?
Ja, die Karin, also die Schwester, und der Christian, ihr Mann, die sind eigentlich dann schon, während ich noch in Wien war, wieder zurück am Hof gezogen, weil man irgendwie ja, es fragen immer so viele Leute, war das jetzt eine bewusste Entscheidung, aber irgendwie hat sich das einfach leider so ein bisschen ergeben. Und ich muss sagen, am Anfang habe ich da jetzt gar nicht so viel nachgedacht, was das alles heißt oder so, sondern ich glaube, unterbewusst war es für mich einfach während dem Studium, ja, man muss sich das ein bisschen vorstellen, in Wien draußen jetzt studiert und dann, ja, hat man halt dann vielleicht einmal eine Partnerin, die jetzt mit der Landwirtschaft nichts am Hut hat, dann ist schon so das, habe immer gewusst, ich will heimgehen, aber es ist dann schon so, dass man sagt, man, wenn jetzt sonst niemand daheim wäre, dann ist ja diese gewisse Verpflichtung, dieses Verantwortungsgefühl.
Immer funktionieren müssen.
Genau, und für mich war das dann so ein bisschen auch dieses, hat für mich jetzt den Druck einmal rausgenommen, okay, ich kann einfach jetzt dann so entscheiden, wie ich wirklich will und weiß, okay, es ist im Hinterkopf jetzt kein, ja, man fühlt sich zu etwas verpflichtet vielleicht, weil eben gerade so diese Sachen mit Partnerin war damals einfach für mich schon ein großes Thema, weil, ja, ich glaube, es geht ja einigen so, dass man die Entscheidung Partnerin oder Hof oder, ja.
Und wie ist dann weitergegangen?
Und ja, und sie sind dann eben schon am Hof eingezogen und haben dann
das auch. Das war 2012 herum.
Genau, Roma, sowas, ja, sind sie schon am Hof gezogen und haben dann auch schon, bevor ich jetzt heimgezogen bin, angefangen, für sich am Hof was zu richten. Also ohne, dass wir jetzt zu dem Zeitpunkt haben wir jetzt auch noch nichts fix niedergeschrieben gehabt oder gar nichts, war jetzt auch die Übergabe noch nichts erledigt, sondern sie haben einfach angefangen,
wo der alte Stall war,
was meinst du? Einen eigenen Wohnraum für sich schaffen,
also
wo der alte Dehn war, da ist praktisch am See sich eine eigene Wohneinheit geschaffen. Ja. Und man hat gesagt, okay, wenn mehr Leute am Hof sind, das Wohnen, da braucht man einfach ein bisschen, jeder braucht sein Revier.
Okay. Und ist da schon in das, wir nehmen jetzt ein bisschen was vorweg, in den Gemüsebau eingestiegen?
Nein, war noch nichts. Also das war einfach dann so praktisch, für die Eltern war es dann ja auch schön, weil dann dadurch, dass ich in Wien praktisch noch ein bisschen verlängert habe, dass sie dann Hilfe gehabt haben und der Christian hat zuerst dann auch noch in einer Firma gearbeitet, die Karin war dann, da ist dann der erste Nachwuchs auch schon da gewesen. Also Karin war dann fix am Hof mit dem Nachwuchs. Der Christian hat zuerst noch auswärts gearbeitet und wie es dann mit dem Hausbau in die intensivere Phase gegangen ist, hat er dann auch aufgehört mit dem Auswärtsarbeiten, damit er einfach auch möglichst viel auf der Baustelle selber machen kann und eben auch am Hof.
Und du hast dann dein Studium fertig gemacht?
Dann das Studium fertig gemacht, ja. Bin dann heimgekommen und dann ist es eigentlich relativ schnell gegangen. Also wir sind dann einmal mit dem Vater gemeinsam zu einem Sprechtag von der Sozialversicherung gegangen, ja, wie es ausschaut. Ja, und dann war so, ja, okay, der Vater könnte eigentlich in ein, zwei Monaten in Pension gehen. Da waren wir so ein bisschen überrascht und haben dann gesagt, ja, also für die Eltern war es eigentlich relativ schnell klar, okay, sobald sie in Pension gehen können, wollen sie die Übergabe auch erledigen.
Okay.
Und das war dann schon so, wie Karin und Christian heimgekommen sind, haben sie einmal die Alm gepachtet gehabt und praktisch eine eigene Betriebsnummer haben, damit sie selbst sozialversichert sind, weil immer das mit dem Anmelden, das wird ja dann relativ teuer geschwind, wenn man sich jemanden anmeldet und so, und waren sie eben selbst versichert. Und so haben wir das am Anfang eigentlich auch beibehalten. Praktisch, ich habe dann den Hof übernommen, also okay, jetzt grundbücherlich.
Also du hast ihn übernommen.
Grundbücherlich hab alles ich übernommen, ja. Mhm. Und dann war natürlich die Frage, wie regelt man jetzt das, weil ja Karin und Christian praktisch auch gebaut haben am Hof, wie man das jetzt, weil sie haben ja praktisch sehen, ein ganzes Geld, was sie jetzt davor erarbeitet haben, da auch reingesteckt und praktisch der Rest ist vom Hof gekommen. Und dann haben wir das Glück gehabt, einen Notar zu haben, der uns da sehr gut beraten hat. Ja. Das erste Mal war der Vater bei ihm und hat gesagt, ja, da sind zwei Kinder am Hof und wie wir das machen könnten. Dann hat er mir die Augen verraten und gesagt, tut sich das nicht an. So, er ist ein bisschen abgeraten und dann hat er gesagt, nein, kommt mal vorbei. Und dann sind wir dann gemeinsam da in der Kugel alle zusammengesessen und hat gesagt, ja, er sieht schon, das kann er sich vorstellen, dass das funktioniert, er wird sich was überlegen. Mhm. Und das war sowohl, war uns eigentlich selbst allen klar und er hat das auch nochmal gesagt, also grundbücherlich möchte er das nicht irgendwie auftrennen, weil dann einfach in dem Fall, dass es nicht funktioniert.
Der Betrieb halbiert wird.
Genau, da ist der Betrieb halbiert und dann, ja, wenn man sich aus irgendeinem Grund zerstreitet oder so, dann geht das einfach nicht, dass man sagt, man hat so neu, weil es ist ja praktisch, du hast jetzt gesehen beim Herfahren, die sind ja zusammengebaut. Also es ist zwar wohnlich alles getrennt, aber es ist ja praktisch ein großes Gebäude, wo jetzt die Wohneinheiten drinnen sind. Und wenn man jetzt sagt, da fängt man sich an zu zerstreiten, dann, ja, dann wird das sehr, sehr mühsam. Und das war Gott sei Dank dann eben, dass wir uns da alle einig waren, dass man sagt, okay, grundbücherlich wird da nichts getrennt. Aber natürlich brauchen sie ja eine Absicherung. Und das haben wir jetzt dann so gelöst, dass sie praktisch ein Wohnrecht haben, jetzt einmal auf 30 Jahre. Das war dann so zu dem Zeitpunkt, dass man sagt, okay, Richtung Pensionsalter. Und wenn jetzt irgendwer sagt, na, sie wollen gehen, oder wir sagen, es passt überhaupt nicht, ihr müsst gehen, so, dann müssten wir denen eine adäquate Wohnung zur Verfügung stellen. Mhm. Dass praktisch über die Form die Absicherung da
okay.
ist.
Okay.
Und man muss ja auch sagen, es ist ja, ich denke öfter darüber nach, ob ich das einfach leichter sage, weil ich jetzt der bin, der im Grundbuch drinsteht. Aber wenn man jetzt sagt, der Besitz, das ist ja für viele Bauern, man definiert sich ja oft so dadurch irgendwie beim Besitz, aber im Endeffekt, wenn es so wie wir jetzt machen mit zwei Familien im Hof, wenn es gut funktioniert, ist es ja komplett egal, wem das jetzt gehört. Weil
man ist bemüht. Insofern alles geregelt ist, wenn es nicht
genau, passen würde. Oder? Genau. Und wenn es nicht passt, dann ist es eben ein Vorteil, wenn man sagt, okay, man hat das von vornherein geklärt, man hat das ausgeredet zu dem Zeitpunkt, wo alles super gepasst hat, dass man sagt, okay, wir haben noch den Vertrag, wo wir das niedergeschrieben haben, so haben wir das damals ausgeredet, was auch immer passiert ist oder warum auch immer. Ich vergleiche das oft mit einer Beziehung, da sagt man auch, ja, wenn man jetzt eine Ehe eingeht oder so, man geht davon aus, dass alles passt, aber es kann immer irgendwo sein, warum es dann auf einmal nicht mehr so ist. Und das ist einfach wichtig, dass man das von vornherein plant, okay, was macht man, wenn es einmal nicht mehr so gut passt.
Das ist ja etwas, was du denn jedem mitgeben würdest.
Genau, also das glaube ich, weil uns auch viele gerade witzigerweise, wenn wir so geredet haben, was wir vorhaben, dass eher jetzt die Leute aus der Landwirtschaft waren eher skeptischer, wie jetzt die Leute, die jetzt nicht mit der Landwirtschaft, direkt aus der Landwirtschaft kommen, weil so jetzt die Freunde, die nicht aus der Landwirtschaft kommen, super Sache, und dann kannst du ja einmal, jetzt einmal, dass du am Wochenende wegfahren kannst oder so, dann kannst du dich da ein bisschen abwechseln, dann sind die Eltern manchmal so angebunden und die Verwandtschaft, jetzt auch so die Geschwister vom Vater waren dann eher ein bisschen skeptischer, so ungefähr, jetzt wird der Hof den Bauch haben. Sie haben es nicht so ausgesprochen, aber hat schon so ein bisschen Skepsis.
Weil man in der Landwirtschaft sehr verbunden ist, immer mit dem Betrieb.
Genau, und mit dem klassischen. Mit dem klassischen, ja. Also da hat man schon den Unterschied gemerkt. Ja.
Habt ihr dann, ihr habt einen Vertrag, ihr habt eine Gesellschaftsform,
oder? Genau, das eine war eben praktisch die Übergabe, wie klärt man das? Und dann das andere, okay, wie wirtschaften wir jetzt? Weil eben am Anfang war es eben so, dass das praktisch meine Frau und ich haben den Hauptbetrieb.
Du bist also verheiratet?
Ja,
hast drei Kinder.
Mittlerweile, ja.
Deine Schwester hat
auch drei Kinder.
Also, ja. Es hat sechs, also, hat sechs Kinder.
Haben wir auch jetzt sechs Kinder. Also, es ist wirklich Großfamilienleben, ja.
Und natürlich, die Eltern sind auch am Hof und helfen immer noch.
Ja, sind noch sehr aktiv, mit, ja.
Oder?
Sind noch sehr
aktiv. Haben sie aber zurückgenommen, ein bisschen so von den Vorgaben her, oder?
Es ist schon das Schöne, dass man merkt, okay, wenn wir wollen, dass sie sich einbringen, bringen sie sich ein, aber es ist jetzt nicht so, dass sie, also wir können alles schon entscheiden, wie wir meinen, aber wir haben einfach eine gute Kommunikationsbasis und ja, das ist ja generell, wenn mehr Leute am Hof sind, da muss man eh drüber reden, wie man das jetzt im Sozialen.
Das reden wir eh noch.
Reden wir auch noch, ja,
wie man das. Vielleicht, jetzt könnte ich sagen, jetzt habe ich einen Betrieb, der hat vorher eine Familie ernährt und jetzt muss er zwei Familien ernähren. Das wird ja eigentlich auch ein Thema gewesen sein. Wie schaffen wir uns sozusagen adäquates Einkommen zu haben?
Das sind jetzt zwei Sachen, weil zwei Familien ganz so, das haben wir jetzt gemerkt, das stimmt ja nicht so, dass man sagt, man muss jetzt für eine zweite Familie ein volles Einkommen haben, weil man sich einfach auch, wenn man gemeinsam lebt, viele, viele Dinge erspart. Wir haben zum Beispiel, wir sind jetzt am Hof eben sechs Erwachsene, also die vier Jungen sind alle leben am und vom Hof und die Eltern eben auch, wir haben für sechs Erwachsene zwei Autos. Wo ich sage, wenn wir jetzt mit den Eltern allein waren, hätten wir auch zwei Autos. Also wir haben früher auch zwei Autos gehabt, so jetzt als normaler Familienbetrieb. Die sind alles, also das sind so
durch viele Synergien Dinge, sozusagen.
Genau, wo man sagt, oder sei es auch jetzt bei der Kinderbetreuung. Ich meine, klar, am Hof hast du meistens die Großeltern auch, aber es ist jetzt auch manchmal so, dass unsere Kinder sind ein bisschen kleiner wie die von einer Schwester. Und dann sagt man, wenn ich im OK bin und meine Frau muss geschwind weg und meine Mama kann nicht einspringen, dann kann sie die Schwester kurz fragen, man kannst du mal auf die Kinder kurz schauen, eine Stunde oder so. Oder auch schon ihre Kinder schauen schon ein bisschen auf unsere Kinder. Mhm. Und beim Essen, wir haben wirklich eine sehr hohe Selbstversorgung. Und das gibt schon viel aus. Also wenn man sagt, für eine Großfamilie, das Essen großteils selber haben und das alles Bio-Essen. Ja. Wenn man da auch noch ein bisschen eine Anforderungen hat, das wäre sonst schon verdammt teuer, wenn man jetzt sagt, okay, einer geht auswärts arbeiten oder so und muss das erwirtschaften. Also da spart man sich sehr viel und es war dann aber schon auch klar, okay, dadurch, dass wir mehr Leute sind, wollen wir und können wir auch mehr machen. Und wir haben dann eben angefangen, also die Eltern haben ja schon Getreide direkt vermarktet, jetzt wirklich nur ganz, ja, also einfach nur gereinigt und das ganze Korn verkauft, ohne jetzt irgendwie was Besonderes gerichtet zu haben. Und wir haben dann eben gleich angefangen zu sagen, okay, wir bauen die Direktvermarktung aus. Die Schwester und der Schwager haben dann mit Gemüse angefangen. Und da ist unsere Lage natürlich ein Vorteil, dass wir direkt am Stadtrand sind. Wir haben dann einen Hofladen gebaut und einen Verarbeitungsraum. Und ja, haben
jetzt Produkte habt ihr jetzt aktuell?
Also Gemüse quer durch, wirklich quer durch die Bank, alles, so ziemlich alles, was Saison hat. Also ich meine, kleine Mengen wirklich ausgelegt für die Direktvermarktung. Und dann möchte man ein bisschen direkt vermarkten, Getreide, und man hat so mit seiner Mühle gekauft und dann Mehle. Mhm. Und ja,
das ist so. Ah, das, wie habt ihr euch das aufgeteilt, diese Arbeitsfelder?
Das war am Anfang, haben wir das gar nicht so klar. Ja, also wir waren da, glaube ich, alle ein bisschen so blau. Ich habe einfach gesagt, okay, tun wir mal. Und dann merkt man dann auch schon, man braucht schon gewisse Verantwortungsbereiche. Und jetzt ist das, mittlerweile hat sich das so auskristallisiert, dass das wirklich sehr klar getrennt ist, die Verantwortungsbereiche. Also die Karin und der Christian machen den Gemüseanbau plus die Direktvermarktung dazu. Die Milchkühe machen der Vater und ich und den Ackerbau. Und die Ruth jetzt eben, also meine Frau ist jetzt mit den drei Kindern ein bisschen so recht gut eingespart. Und
Zwillinge.
Zwillinge waren jetzt. Und sie hat da jetzt wieder mit der Milchverarbeitung angefangen. Also zwischendurch hat das die Karin gemacht. Jetzt sind langsam, steigt sie wieder in die Milchverarbeitung ein.
Das heißt Richtung Joghurt oder wo
geht's? Genau, Joghurt topfen. Mhm. Also jetzt nur Naturjoghurt, also nichts. Mhm. Ich habe gesagt, man mit Fruchtjoghurt, dann muss man wieder Fruchtzubereitungen zu kaufen. Und ja, das habe ich gesagt, nein, das nehmen wir dann eigentlich nicht so. Ja, und meine Eltern sind ihm wirklich noch, helfen noch sehr viel mit. Also der Vorteil hat sie auch bei den Milchkühen. Der Mama springt überall ein, wo Not an der Frau ist. Sei es bei der Kinderbetreuung, beim Kochen oder am Gemüseacker oder im Möckstand. Also, ja, schon.
Ja. Die Gesellschaftsform, das haben wir noch nicht gesagt.
Genau, da sind wir früher wieder
abgedriftet. Abgezweigt, weil wir kommen immer wieder zurück.
Ja. Und da war eben dann so, dass wo ich praktisch übernommen habe, war eben so, dass die Karin und Christian haben die Alben gepachtet gehabt, so wie es eben bei den Eltern auch waren, waren sie selbst versichert und haben gesagt, naja, es ist jetzt zwar rechtlich in Ordnung, die Variante, die wir gehabt haben, aber es ist nicht fair, weil sie zahlen praktisch nur den Mindestbeitrag bei der Sozialversicherung ein, wir zahlen relativ viel ein und dementsprechend kriegen wir dann irgendwann einmal mehr Pension im Vergleich zu denen und das passt dann einfach nicht, wenn wir sagen, wir wollen das gemeinsam machen. Und dann haben wir eben auch mit Steuerberater uns überlegt, naja, es sollte ja, wir sind ein pauschalierter Betrieb, das sollte möglichst erhalten bleiben, weil die Pauschalierung in dem Falle schon günstig ist. Und dann sind wir zu der Überlegung gekommen, am Notar gemeinsam, dass eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts die einfachste Rechtsform ist. Also da, im Endeffekt ist ja Ehe, ist ja ein GSBR, ja, zwei Personen im Betrieb führen. Und wir haben dann wohl einen GSBR-Vertrag geschrieben, obwohl es den nicht einmal gebraucht hätte. Ich habe gesagt, okay, man schreibt das fest, wobei da jetzt gar nicht so viel eigentlich drinsteht. Also es steht im GSBR-Vertrag steht nichts drinnen von wegen, wer welche Arbeiten und Pflichten hat, weil wenn es einmal so weit ist, dass man das schriftlich festschreiben muss, wer was zum Tun hat, dann glaube ich, sollte man das generell hinterfragen.
Okay, also ein mögliches Ende drinnen?
Nein, in der GSBR ist das ja eigentlich viel einfacher, weil das kann man einfach von heute auf morgen sagen, na, okay. Ja, praktisch, ich habe die Flächen, sind praktisch der GSBR alle verpachtet. Und das GSBR ist der Bewirtschafter, also wir sind alle vier gleichberechtigt. Ja, bei der AMA sind wir jetzt alle vier drinnen und ich bin halt der Ansprechpartner, dass nicht immer alle vier, das war am Anfang ein bisschen mühsam, halt mit den ganzen Formulare ausfüllen, dass einer das halt alles erledigen darf, für alle vier sprechen praktisch, sei es jetzt bei der AMA. Oder?
Okay. Ja. Wenn es jetzt da, reden wir vielleicht beim Finanziellen, reden wir dort einmal weiter. Ihr habt ja Einnahmen, kriegst du das Milchgeld und deine Schwester und die Familie nimmt das aus dem Gemüsebau zum Beispiel und Getreidevermarktung. Nein, oder wie tut sie das?
Das haben wir nicht getrennt, sondern wir haben eine Hofkasse, da kommen alle Einnahmen rein Also sei es jetzt vom Hofladen, also das Gemüse wird ja alles über den Hofladen vermarktet, sei es jetzt vom Hofladen, sei es jetzt von Milchkühe oder von Getreide, oder auch die Förderungen, es kommt alles in diese Hofkasse rein. Und mit dieser Hofkasse wird einmal dann alles bezahlt, was Hofausgaben sind, also auch die ganzen Investitionen, alles was.
Traktoren, Sprit.
Genau, alles, wird da überhaupt.
Bis hin zum Auto, oder?
Genau, also es wird dann auch, also mal die Hofsachen, dann aber auch ein Großteil von den privaten Sachen, sprich die ganzen Lebensmittel, die wir nicht selber haben, die kaufen wir gemeinsam ein, Auto, Strom, also okay. Ja, Sozialversicherung, wird alles abgedeckt. Also es ist auch so, dass der Hausbau praktisch, wir haben jetzt ein altes Bauernhaus umgebaut, wird dann auch vom Hofkonto finanziert. Oder jetzt auch die Auszugswohnung von den Eltern ist auch mit
okay.
Mit Zehnergeld und was nicht gelangt hat, dann mit Aushilfe vom Hof
okay.
Finanziert worden.
Das heißt aber dann auch, am Ende des Tages, wenn das einmal auseinandergehen sollte, in 30 Jahren oder 50, hat deine Schwester mitfinanziert sozusagen dein Gebäude, oder?
Das
ja, dir dann zufällt,
das,
oder?
Das stimmt so, ja.
Okay.
Sie haben praktisch nur die Absicherung, also die, wenn es einmal nicht mehr passt,
okay.
Die Wohnung zur Verfügung gestellt hat. Ja.
Ja.
Und was dann eben vom Finanziellen her, und dann ist noch so, also eben es werden sehr viele Ausgaben gedeckt und dann kriegt noch jeder einen kleinen Lohn.
Okay.
Damit man eben sagt, die privaten Ausgaben muss man dann mit sich rechtfertigen, was ich jetzt damit mache. Der eine geht aber lieber ein bisschen öfter essen, der andere hat das Hobby, das ist vielleicht ein bisschen teurer. Also das, dass man schon sagt, okay, es muss jetzt nicht alles in der Familie abgesprochen werden, weil natürlich, wenn es jetzt...
Das kann nicht funktionieren.
Ja, also oder? Es ist schon, aber man braucht dann eigentlich ja relativ wenig, weil ja, wenn schon am Wohnen, Mobilität, das alles abgedeckt ist, Ernährung, dann braucht man eigentlich nicht mehr viel.
Also das ist das, was... Ja, es kommen ja dann die Kinder, die im genau. Besonderen... Wünschen genau. Oder Urlaub oder das sind ja alles Dinge, die man dann im Privaten macht, oder?
Genau, und da muss man sich jetzt nicht rechtfertigen gegenüber den anderen, weil sonst dann ist schon so, wenn man sagt, man hat irgendwo eine größere Investition, es entscheidet jeder für seinen Bereich, was man glaubt oder überlegt, aber man spricht es dann schon gemeinsam, redet man dann schon aus, man sagt, okay,
das
es
steht ist jetzt das eine nächste Thema.
Oder
ja, genau, jetzt angenommen, ihr habt es vor, im Gemüsebau wieder einen nächsten Schritt zu machen oder deine Schwester, weil sich ja eher für den Gemüsebau.
Weil eben so wie heuer zum Beispiel haben sie gesagt, ein Hockgerät für die Dämme wäre gut und dann überlegen sie sich das einfach und man sagt vielleicht einmal seine Meinung oder so, aber das, ja, das geht man mischt sich dann einfach da nicht ein, so blöd gesagt.
Okay.
Außer man glaubt jetzt, es ist aus irgendeinem Grund, man kann ja wohl sagen, ich glaube, das ist jetzt nicht so gescheit oder so, aber die letzte Entscheidung hat immer noch der
Verantwortliche
genau,
sozusagen
genau.
Für die Bereiche. Also ja. Du bist für den Milchviehbereich, deine Schwester, die Familie deiner Schwester eher für das
Gemüse und die direkt wobei verwandten. Dann trotzdem so ist, also wenn jetzt zum Beispiel zum Silieren ist oder so,
hört man alle zusammen. Das ist ja das Wertvolle auch, oder?
Genau. Das Backup. Und das ist bei uns sicher auch nochmal, weil wir eben so gleich neben der Stadt sind und jetzt kein landwirtschaftliches Dorfleben haben. Gerade beim Silieren denke ich schon oft dran, ich wüsste nicht, wer jetzt so auf die Schnelle noch helfen könnte, beim Silo zu decken, Sandsackeln heben oder so, weil ja,
ja.
Es ist einfach nicht mehr so, dass jetzt die Nachbarn rundum, die haben mit der Landwirtschaft wenig Bezug. Ich meine, es war jetzt vielleicht wieder leichter, wenn wir im Hofladen haben, dass man sagt, die Leute, ist jetzt auch oft so, dass die keine beim Gemüse fragen, sie einfach mal, wer kann uns da quinten, mal helfen, dass oft Leute einfach gern kommen und wir sagen, sie tun zwei Stunden jeden. Mhm. Das wirklich gern machen und dann kriegen sie ein bisschen was zum Essen mit und haben auch Freude. Also das
okay.
Ist dann schon auch wieder schön. Aber ansonsten würden einfach die Leute fallen oder ich merke es bei den kleinen alltäglichen Sachen beim Kirchtreiben oder so, wenn jetzt die Eltern nicht da sind und wir mit drei kleinen Kindern und du sagst, du musst da in der Stadtnähe Kirchtreiben mit den drei kleinen Kindern, das ist schon einmal, ja, und da ist einfach fein, wenn mehr Leute am Hof sind.
Paul, Kommunikation muss ganz was Wichtiges bei euch sein, oder? Oder wie man, dass man sie trifft und austauscht. Wie habt ihr das geregelt?
Also in der Großfamilie? Ja, also ich sage immer, zum Thema Kommunikation ist ganz wichtig, ja und nein, also es ist oft ist es auch so, dass wir jetzt eine Woche haben, wo wir uns gar nicht so viel sehen, weil wenn ich jetzt sage, ich bin beim Mittagessen gerade nicht da, weil ich im Acker bin oder so, Frühstück, also das zum sozialen Leben, vielleicht sollte man noch dazu sagen, wir haben das Wohnen komplett getrennt, also es hat jeder
eine Rückzugsmöglichkeit
und das ist wichtig,
also ja, für das ist,
glaube ich, ganz wichtig. Gell? Und wir tun Frühstück, tun wir alle getrennt und Abendessen und Mittagessen tun wir alle 12 Leute am Hof gemeinsam.
Und das rotiert, was du
genau, vorher gesagt hast. Genau, eine Woche kocht die Karin, also die Schwester, und eine Woche meine Frau. Mhm. Tun wir dann auch in der jeweiligen Küche dann essen. Und ja, und also da kommt man normal beim Mittagessen dann immer kurz zusammen, wobei es eben, Gott sei Dank, im Sommer in einer stressigen Zeit, ja, ist das dann oft nicht so, dass wir alle gemeinsam essen. Und die Kinder, die anderen sind jetzt schon ein bisschen größer, und Karin und Christian, die kommen dann eh erst später von der Schule heim. Also da ist jetzt nicht so, dass wir immer 12 Leute sind.
Und da redet sie dann auch strategische Geschichten?
Ja, das haben wir am Anfang eben immer so gedacht, wir müssen ein bisschen zusammensitzen und ausreden. Und dann haben wir öfter gemerkt, dass so ein bisschen Missverständnisse eben, weil wir eben nur zwei Autos haben, ist zum Beispiel wichtig, dass jeder immer sagt, okay, da brauche ich dir bitte ein Auto. Und dann war halt am Anfang ein paar Mal so, ja, ich brauche geschwind noch, vergessen sagen, ich bin ja da nicht da. Und dann hat sich das relativ schnell ergeben, dass wir gesagt haben, okay, einmal die Woche setzen wir uns am Abend zusammen. Und da am Abend, weil da keine Kinder daneben sind, haben wir zuerst gesagt, nein, es geht ja so beim Mittagessen nebenbei, aber dann merkt man relativ schnell.
Da ist man weg, oder?
Genau.
Ja, da gibt es andere Dinge.
Und jetzt ist so wirklich so, okay, es ist auch ein Tag fix vorgenommen, weißt du, wenn man sagt, ja, einmal die Woche setzen wir uns zusammen, dann, der eine denkt sich, du bist ein anstrengender Tag, heute mag ich nicht. Am nächsten Tag sagt der andere, heute mag ich nicht, ja, heute habe ich einen Termin. Und mittlerweile ist es jetzt Mittwoch am Abend, um 8 Uhr setzen wir uns zusammen. Und wenn man dann sagt, okay, zwei sind nicht da, dann machen wir uns aber gleich fix, dass wir auch machen, entweder am Dienstag oder am Donnerstag, dass wir einfach wirklich sagen, einmal die Woche setzen wir zusammen. Dann hat jeder so seinen Kalender, dann schauen wir die Termine, was in nächster Zeit anstehen. Die gröberen Arbeiten eben, man ist zum Silieren, man ist zum Albentreiben, dass man das ausredet oder, und ja, manchmal ist mehr zum Ausreden und manchmal ist einfach nur ein Glas Wein trinken und, ja, also das Glas Wein trinken wir eigentlich immer. Und manchmal ist es halt mehr Fachliches oder Hofsachen zum Reden und manchmal redet man dann auch mehr so das drumherum. Und das ist einfach ganz wichtig, dass man da sagt, wirklich einen fixen Termin, damit es eben nicht so Missverständnisse gibt. Und da hat sich das eben auch so ergeben mit den klaren Verantwortungsbereichen, dass man sagt, okay, es ist jeder, ich muss mir jetzt keine Gedanken machen, wann dann Gemüse auch was zum Anbauen ist, und sie brauchen sich mit Gedanken machen, wann ist die kurz zum Decken oder wann werden wir mahnen, sondern das ist ja wirklich. Weil sonst, ja, zu viel hat im Kopf dann irgendwo nicht mehr Platz und sagt, jeder muss für alles denken, das funktioniert nicht und ist so einfacher.
Wie wichtig ist es, dass man gleich tickt? Oder braucht es die unterschiedlichen Charaktere?
Das ist ja eine gute Frage, weil ich denke, was uns auszeichnet, warum es uns gleich bis jetzt, warum es uns da sehr gut geht in der Konstellation, ist, dass man jetzt, was die finanziellen Dinge angeht, tickt man sehr ähnlich, dass man sagt, okay, wir wollen alle nur das, was wir brauchen. Und dass da keiner sagt, mir ist jetzt ich brauche ein super Auto, das muss ich mir ganz. Dass man, also da, wir haben jetzt in der Zeit, wo wir zum Hof sind, ist das Finanzielle war einfach noch nie ein Thema, dass da irgendeine Diskussion wäre, dass man sagt, okay, da ist dem anderen irgendwas neidisch oder so. Das ist einfach wirklich ein Luxus, dass man da sehr auch die Zugrasten unter Anführungszeichen einen sehr ähnlichen Zugang haben. Dass man sagt, okay, man schaut auf die Maschinen, mit den alten Maschinen ist jeder zufrieden, weil wir einfach alle wissen, das sind die billigsten, die alten Maschinen. Mhm. Also da sind wir sehr ähnlich und ansonsten, glaube ich schon, sind wir eigentlich sehr verschieden. Okay. Und das ist eben dann auch die Kunst, dass man sagt, okay, jetzt kann man natürlich sagen, man versteift sich auf die jeweils negative Eigenschaft vom anderen und macht sich dann dadurch narrisch, dass man sagt, okay, ich bin vielleicht der ein bisschen schlampiger ist oder so, und dafür halt, wenn man sagt, brennt gerade der Hut, und sagt, ja, ich lasse halt einmal alles liegen und stehen und schaue halt aus und habe kein Problem damit. Und jemand anders ist vielleicht ein bisschen ordentlicher und ja, dass man dann sagt, ja, die Stärken vom jeweils anderen, dass man die einfach.
Man braucht auch gewisse, man muss drüber schauen können.
Genau, oder? Genau. Also das, dass man sagt, man kann natürlich nicht immer seinen eigenen Kopf durchsetzen. Aber das hat man auch nicht, wenn man jetzt
arbeiten geht.
Wenn man arbeiten geht sowieso nicht. Oder auch wenn man sagt, man hat es nur mit den Eltern oder auch nur zu zweit, kannst du auch nicht immer sagen, ich will es aber so haben. Wenn du sagst, du machst den Betrieb zu zweit, dann muss da das auch ausreden. Und wenn dann die Eltern, wenn man den Luxus hat, dass sie noch mithelfen können und mithelfen wollen, dann kann ich auch nicht sagen, nein, ich will es aber so haben, weil wenn ich jetzt im Stall immer sagen würde, ich will es aber so haben, ja, kann ich nicht erwarten, dass der Vater einfach nur zum Arbeiten, man muss schon auch in die Entscheidungen, und ich bin sehr froh, wenn ich bei der Zucht, da mische ich mich nicht ein, das kann er noch zu 100% entscheiden. Es ist für mich ein Luxus, weil ich es nicht entscheiden muss, weil ich mich auf andere Sachen konzentrieren kann. Und für ihn, das ist sein Leben. Und warum sollte ich jetzt sagen, ich finde aber, ich muss jetzt genau so sein. Im Endeffekt sind ja die Entscheidungen oft kleine Entscheidungen, wo man vielleicht sagt, ja, mein, ich darf jetzt vielleicht einmal anders tun, aber
ja, da muss und man. So denkt aber dein Vater auch und so denkt deine Schwester mit ihrer Familie im Prinzip.
Genau, aus, muss oder? Ich dann, ja, und umgekehrt war es dann auch schon, dass wir als Kinder halt schon relativ früh haben Sachen entscheiden dürfen.
Mhm. Das was ist auch wichtig.
Ja, das wäre vielleicht auch anders. Wenn wir nie was entscheiden hätten dürfen, dann war es jetzt vielleicht auch anders. Da ist, ja, wie man halt in meine Ruf Zukunft wieder Druck, denke ich mal. Wir haben das genossen, dass wir halt schon früh Entscheidungen treffen haben dürfen. Und ja, aber eben den eigenen Kopf durchsetzen, muss man halt oft ein bisschen zurückstecken, aber man muss dann auch die Vorteile sehen. Und nur so als Beispiel jetzt, im Sommerhalbjahr machen wir es nicht, aber im Winterhalbjahr tun wir es im Stall und am Wochenende abwechseln, dass man sagt, okay, jeder hat, also im Winter ist es so, wenn jetzt das Jungvieh im Stall ist und wenn der Mühsack ein bisschen ruhiger ist, dann hilft der Christian auch im Stall, also wir haben den Luxus, wir sind zu dritt, dann immer im Stall und dann machen wir nicht, tun wir uns dann eben abwechseln.
Das heißt, du kannst die Preise spielen.
Das heißt, Samstagabend und Sonntag in der Früh, aber jedes zweite Wochenende nicht mehr. Ist einfach auch schön, wenn man sagt, na, da ist man einmal, obwohl man Milchkühe hat, beim Niederlegen um 6:30 nicht bei den Kindern da. Das ist einfach auch schön. Oder dass man sagt, man fährt einmal zu den Schwiegereltern und muss nicht schauen, wie kannst du daheim laufen, weil jeder weiß, jetzt so schnell jemanden finden für 40 Kühe zu machen, ja, solange die Eltern noch kennen, dann selber schnell einspringen, aber ansonsten, eben, wie ich früher schon gesagt habe, wir ticken ein bisschen eigen, da, ja, wird man sich dann schwer jemanden anderen das jetzt anvertrauen vielleicht.
Paul, wie ist der Blick von außen auf euch? Jetzt, du hast es vorher schon ein bisschen angeredet, aus der landwirtschaftlichen Seite und von euren Konsumentinnen und Konsumenten. Wie ist da der Blick auf euer Konzept?
Ich denke, in der Landwirtschaft war am Anfang ein bisschen Skepsis, aber mittlerweile sehen sie so da, dass das einfach dann, ja, dass
auch halt einfach ein interessanter Weg sein
könnte. Mehr Leute am Hof sind und dass wir trotzdem genug Arbeit haben. Also das, muss sagen, war vielleicht am Anfang ein bisschen die Vorstellung, dass man sagt, okay, man hat es ein bisschen lockerer. Das hat sich leider jetzt bis jetzt noch nicht so ganz durchgesetzt, weil halt einfach, wenn halt mehr Leute sind, dann schafft man sich scheinbar automatisch ein bisschen mehr Arbeit.
Ich habe von dem Vater einmal gehört, ich weiß nicht, ob es verehren war, aber ich glaube schon, wir haben in der Landwirtschaft das Problem, dass immer weniger Leute auf den Höfen werden. Das ist ja passiert über Jahrzehnte. Ich habe es am Anfang ja eh auch gesagt. Und das hat auch was bewirkt. Es hat bewirkt, dass wir mehr Maschinen auf den Höfen haben, die sehr, sehr teuer sind. Also ich habe die Freizeit, die Technik. Und es hat auch bewirkt, dass Überlastungsthemen schon ein Thema sind. Ja. Ich bleibe allein übrig und alles lastet auf mir. Ich habe kein Backup. Das war ja dir auch so wichtig, also wie du in Wien warst sozusagen. Ja. Hast du dir darüber Gedanken gemacht? Und das ist das Wertvolle. Ja, jetzt in eurer Ersatz mehrere.
Ja, man merkt es eben gerade so, merkt man, wenn man krank ist oder so, dann sagt man, ich kann jetzt einfach mir das nehmen, weil ganz viele, die können sich das nicht nehmen. Die gehen dann auch krank in den Stall.
Oder Burnout.
Wenn man sagt, man merkt, es wird ein bisschen zu viel, dann sagt okay, man, ja, wenn du mehr Leute sind, dann kannst du es halt leichter ein bisschen. Und man sagt, nein, es wird mir ein bisschen zu viel, was tun wir, wie können wir schauen, oder kannst du mir mal da irgendwo aushelfen, ich komme gerade nicht zurecht, ich komme gerade nicht da, klar, jetzt die Tage oder die Wochen, weil wir haben jetzt gerade noch ein Haus umgebaut und ja,
also ihr habt in den
Baustelle eigentlich in den letzten 10 Jahren.
Ihr habt ja in den letzten Jahren extrem viel gemacht am Hof. Das heißt, jetzt geht es einmal darum, dass jetzt seid ihr in ein ruhigeres Fahrwasser gekommen, könnte man so sagen.
Wir sind am Weg.
Der Blick in die Zukunft. Ich würde jetzt gern fragen, was habt ihr jetzt als nächstes vor? Aber ich glaube, jetzt ist einmal
Stabilität, oder? Ich frage Leute, aber einfach, wenn ich gesehen habe, da viele Dinge, die dann hinten bleiben, so, wenn man sagt, es sind Baustellen, dass man rundum alles einmal ein bisschen auf Vordermann bringt, so. Weil eben während der Baustelle passiert halt nur das Notwendigste. Und man sagt, okay, gerade so im Bereich Boden oder so, das sind noch Baustellen, die viel Zeit erfordern.
Wir sind jetzt schon eher am Schluss unseres Gesprächs, Paul. Was würdest du jemandem mitgeben in der Landwirtschaft, den Eltern, den Kindern, wenn sie in eurer Richtung denken?
Ich denke, man sollte einfach möglichst offen sein und nicht irgendwo sich selber nicht versuchen, irgendeine Schranken zu machen, wo vielleicht gar keine sind, und einfach immer im Hinterkopf, okay, wir trauen uns, wir probieren irgendwas, und es gibt ja da die verschiedensten Konstellationen. Wir wohnen hier zum Hof zusammen, wir arbeiten zusammen, aber es könnte ja sein, dass man sagt, okay, die Bauernhäuser sind oft extrem groß und da wäre Platz, dass man sagt, okay, es wohnt irgendwer zusammen, zwei Geschwister zum Beispiel oder irgendwer noch externes wohnt noch da und arbeitet aber auswärts und dafür, dass er wohnen darf, hilft er zum Beispiel. Also ich glaube, man kann ja da alles, wie es für einen passt, alle Konstellationen. Also man kann vielleicht auch sagen, das Finanzielle, man trennt es stärker. Ja, wir wollten es zum Beispiel nicht stärker trennen, weil dann ist die Entscheidung, wenn man sagt, okay, es schaut kein Regen runter, es ist beim Gemüse was zum Ernten und das ist es heute zum Einführen. Und dann sagt jeder, ja, okay, wenn jetzt dir hilft, dann regnet es mir eine, habe ich einen Nachteil. Und so kann man sagen, okay, wo ist jetzt für einen Hof, wo brennt der Hut für einen Hof jetzt gerade am dringendsten? Da schauen wir, dass wir es jetzt schnell noch möglichst viel da retten.
Das heißt, ich gehe jetzt dann zum Gemüse und deine Kühe wissen halt alles.
Wie es halt gerade ist, ja.
Ja.
Aber da ist jetzt da nie das Finanzielle irgendwie. Also, und dass sich die Leute es einfach trauen und da die Eltern, aber auch wenn mehr Leute da sind, jetzt an die Übergeber oder so, dass sie trotzdem, das nimmt sie ihnen, glaube ich, nicht die Entscheidung, ob wen sie es übergeben müssen. Also das glaube ich nicht, dass jetzt Übergeber sagen können, bei uns schön, die zwei, wir müssen uns nicht entscheiden, die wollen es eh gemeinsam machen. Ich glaube, die Eltern müssen trotzdem diese Entscheidung treffen. Was natürlich, wenn zwei Kinder sagen, sie wollen am Hof sein, ist das natürlich keine leichte Entscheidung.
Und das braucht Vertrauen, also ja, von deiner Schwester dir gegenüber natürlich.
Genau, auch, oder? Genau. Das ist natürlich, weil viele sagen, ja, du hast es leichter, so blöd gesagt, aber ich denke, solange alles funktioniert, ist das.
Und ihr habt euch schon damit sehr stark beschäftigt, was wäre wenn.
Was wäre wenn?
Das ist wichtig in einer Zeit, sich damit zu beschäftigen, wenn alles gut läuft.
Genau, oder? Genau. Dass man einfach gesagt, okay, damals haben wir uns das so ausgeredet, das hat für alle gepasst und wenn man jetzt unterwegs am Weg dorthin, wenn man jetzt irgendwie merkt, okay, es passt für einen nicht mehr so, dann kann man sagen, okay, man bessert das irgendwie noch. Man sagt, okay, wir verstehen uns gut, aber es irgendwie, warum auch immer, das passt nicht oder irgendwer so, weil ich wieder arbeiten gehe oder so. Ja, wobei das macht es dann halt wieder schwieriger. Wie wäre das dann jetzt externes? Wir haben den Vorteil, wir sind alle vier am Hof. Das heißt, du brauchst kein extern erwirtschaftetes Einkommen irgendwie berücksichtigen, weil das wird es natürlich schwieriger machen, wie du das wertest. Oder das ist da der Vorteil, dass man sagt, okay, jeder tut praktisch 110% von seinem Arbeitspensum am Hof arbeiten und dann fällt es auch leicht, das gleichmäßig aufzuteilen.
Aber Stechuhr und Zeit
aufzuteilen, hat sie keine. Natürlich, es gibt dann einmal die ruhigere Zeit für den und die ruhigere Zeit für den und dann ist es auch da die Kunst, dass man dann nicht irgendwie anfängt zu sagen, könntest du eigentlich schon mir helfen, weil jetzt hättest du eh gerade Zeit und umgekehrt nachher, aber auch, wenn man es halt selber vielleicht einmal ruhiger hat, dass man dann nicht da über jede Arbeit nachlaufen muss, die halt gerade ansteht. Aber eben, also die Eltern haben trotzdem, glaube ich, die Pflicht, die Entscheidung zu treffen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man nicht sagt, okay, redet ihr euch das aus? Und natürlich, meine Eltern sind auch schon gefragt, weil ich ja eh klar, dass es der Bub kriegt und so.
Mhm. Ja. Da muss man dann drüber stehen,
oder? Ja, muss man dann drüber stehen und es muss einfach jeder dann trotzdem die Entscheidung treffen und wie es dann die Jungen ausreden, ist, weil eben meine Eltern gefragt waren, sie haben gesagt, ja, das, ob sie es jetzt zu zweit machen oder nicht, war nicht unsere Entscheidung, sondern das war dann Sena Entscheidung. Also die Übergabe war noch Sena Entscheidung, okay. Aber dann, das war dann unsere Entscheidung. Mhm. Sie sind immer mit eingebunden gewesen. Und ja, weil wir einfach den Luxus haben, dass wir eine gute Kommunikation haben. Und da möchte ich auch den Leuten mitgeben, wenn es jetzt um das Zusammenleben am Hof, jeder weiß, es ist nicht immer einfach, es ist nicht jeder gut gemeinte Rat kommt gut an, aber dass man da einfach versucht, über gewisse Sachen hinwegzusehen, weil man sich einfach das Leben so viel leichter macht, wenn man gut miteinander auskommt. Weil wenn ich jetzt sage, nur weil ich jetzt meinen Kopf durchsetzen will, verzichte ich da auf das gemeinsame Arbeiten, ist ja
gut.
Ist ein hoher Preis.
Paul, ich glaube, Unterstützung, wenn man in eine Richtung geht, gibt es von der Kammer
einen Steuerberater. Mittlerweile gibt es ja schon mehrere so Betriebskonzepte, also das sind die Kammern jetzt auch schon, haben ein breiteres Beratungsangebot. Steuerberater ist, glaube ich, einfach trotzdem wichtig, dass man da nichts übersieht und eben, wenn es jetzt Richtung Übergabe geht, dass man da einfach einen Notar hat, der da ein bisschen ein Gespür hat, der sich vielleicht einmal vorbeikommt, das anschauen, weil das einfach ja, so wichtig ist, dass, obwohl ich seitdem jetzt da nie noch irgendwas nachgeplattet habe, ist es einfach wichtig, dass man weiß, okay, in dem Dokument ist das geregelt, wie es läuft, wenn es nicht funktioniert. Und das Alltägliche muss man sich eh regelmäßig wieder ausreden, wie es jetzt im Alltag läuft.
Paul, danke, dass du uns so ehrlich und so reinschauen hast lassen in etwas Neues, das es in Österreich noch sehr selten gibt. Bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich auch fürs Zuhören und wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast teilen, wenn Sie es weitersagen, wenn es Sie interessiert hat. Und wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind bei AgrarScience Wissen Kompakt, der Haberl-Erfahrer und bei Grundbestellen. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Raumwerk Knopfenstein.